Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zur 168. Episode vom Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute stelle ich dir ein kleines Feuerwerk vor. Das ist eine Bilderbuch-Story. Und zwar ist hier heute bei mir der Dominik Kretz, der geschäftsführender Gesellschafter von Isabella ist. Isabella ist eine glutenfreie Patisserie, die es bereits in 9 Standorten gibt. In größeren Städten wie Hamburg, München, Aachen, Köln, Düsseldorf. Und ich bin total happy, mich mit ihm auszutauschen, weil glutenfrei sich zu ernähren auch meine Leidenschaft geworden ist. Und noch mehr durch Isabella. Isabella ist der Vorname seiner Mutter, die vor über 10 Jahren das Unternehmen gegründet hat. Und eigentlich auch bei einem Café bleiben wollte. Aber er als Unternehmensberater hat da noch ganz viel mehr Potenzial gesehen und mit seinem Talent, Prozess und Struktur denken, hat er es größer gemacht. Es ist ein Familienunternehmen. Der Papa arbeitet auch mit dabei, manchmal auch der Bruder. Und das macht es natürlich für mich als Unternehmertochter auch nochmal besonders spannend. Aber was so großartig bei Isabella ist, ist, dass es ist einfach fast perfekt in der Art und Weise, wie es sich darstellt. Design all over, ob das jetzt die großartigen Produkte sind, die wirklich hervorragend schmecken. Das hätte sie wahrscheinlich vor über 10 Jahren auch nicht gedacht. Aber die coole Story ist, sie hat die Isabella Schmerzen gehabt. Das war eigentlich keine coole Story, aber 15 Jahre lang, bis sie dann auf den Punkt gekommen ist, woran es lag. Das war nämlich an dem Gluten. Und dann hat sie sich zum 50. Geburtstag eine Konditorin geschenkt, mit der sie einen Tag lang gebacken hat, nur für sich. Und da haben Freunde, Bekannte auch von partizipiert und jetzt auch die Welt, hätte ich was gesagt. Denn sie wollen auch größer werden. Ich finde es eine wunderbare Story, dass man natürlich seinen Schmerz lindern kann, weiß, woher das dann kam, sich selber aufmacht, weil sie war in einer ganz anderen Branche und dann so eine Verfeinerung in der Perfektion, so tolle Produkte kreiert, von kleinen Gebäck über Brot, Brötchen, aber auch Müsli etc. Also da ist irgendwie ganz viel dabei, Wahnsinn. Und aber auch dieses Design von den Stores, von der Keramik, alles hochwertig, Qualität, das liebe ich ja heiß und innig. Insofern Glückwunsch an die Familie Kretz, wie ihr das so hinbekommen habt. Also mega. Also seid gespannt auf den Talk. Ich freue mich sehr, das auch nochmal nachzuhören. Also viel Spaß dabei und bis ganz bald. Herzlich willkommen, lieber Dominik Kretz, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich tierisch oder zuckersüßlich oder herzallerliebst, dass du in meinem Podcast dabei bist, weil du ein ganz tolles Unternehmen im Rücken hast, was du gemeinsam mit deiner Mutter leitest, aber auch die Familie integriert ist. Und eine wunderschöne Story ist, auf die ich total gespannt bin, auch hier Zuhörern und Zuschauern zu teilen. Insofern erstmal herzlich willkommen, dass du bei uns bist. Und natürlich darf auch der Firmenname verraten werden. Das ist der Vorname deiner Mutter, Isabella.
Genau. Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Und das Unternehmen heißt Isabella Glutenfreie Patisserie.
Genau. Und das ist auch das Stichwort. Also mir gehen Trilliarden Dinge durch den Kopf. Ich habe mich natürlich schön einrecherchiert bei euch. Wir lernen uns ja heute das erste Mal erst kennen. Insofern fand ich das total bewegend, was die ganze Geschichte auch auf sich hat. Ich mache das mal kurz mit meinen Worten, dass deine Mom einfach eine Zöliakie hatte, die sie 15 Jahre lang oder ziemlich lange zumindest nicht identifizieren konnte, weil keiner das irgendwie geteilt hat oder herausfinden konnte gemeinsam mit ihr und sie da auch wirklich Schmerzen erlitt. Ich selber habe auch eine, keine Zöliakie, aber eine gewisse Sensibilität. Insofern, als ich dann neulich oder ja, ich glaube vor einem Jahr Isabella in Hamburg entdecken durfte, war ich ja so in Heaven, weil da alles für mich stimmig war. Und vielleicht nochmal kurz zu deiner Mutter zurück. Sie hat ja dann mit 50 sich eine Konditorin, nenne ich es jetzt einfach mal so, ins Haus geholt zu ihrem Geburtstag, was ich auch schon mal eine großartige Idee finde, um dann herauszufinden, beziehungsweise die, ja, die coolsten Backmischungen, nicht Mischungen, aber die coolsten Backrezepte für glutenallergische Menschen und hat das dann sozusagen erarbeitet, daraus eine Perfektion gemacht, wo ich sage so, wow, Hut ab für all diese Komponente, auf die wir gleich kommen. Ich schon mal anteaser, produktstimmig, tolle Lokalität, Vielseitigkeit, der Geschmack ist mega, ihr habt ein super Design, es ist einfach total großartig. Insofern bin ich ganz gespannt, wenn wir jetzt eintauchen können in die Welt von Isabella.
Cool. Ja, vielen Dank für deine lieben Worte erstmal und wertschätzenden Ausführungen, Claudia. Als die Diagnose meiner Mutter kam, es war ja überhaupt lange Zeit gar nicht klar, was sie überhaupt hat. Also ich glaube, hätte mein Vater nicht irgendwann gesagt, ihr hört jetzt auf, ihr Ärzte, hört jetzt auf, an meiner Frau rumzuschnibbeln. Ich glaube, die hätten sie tot operiert,
Oh
weil
Gott.
keiner gefunden hat, was der Grund sein könnte dafür, dass es ihr immer so schlecht geht. Und meine Mutter ist Italienerin. Das heißt, also egal wie, ich komme aus dem Unternehmerhaushalt, egal wie es von meinem Dad in der Firma lief, gutes Essen gab es bei uns immer. Ich kann mich noch als Kind erinnern, es gab mal so eine Dinkel- und irgendwie so eine Roggenzeit. Ja, es war irgendwie grauenvoll, weil zu mir wollte keiner mehr nach der Schule zum Essen kommen, weil bei uns immer gab es nur so Öko-Fraß. Also glaube ich, so wirklich fast alle Ernährungstrends, auch so der Mit-90er irgendwie mitgemacht. Und als diese Diagnose kam, war für meine Mutter halt erstmal klar, okay, es gibt jetzt halt als Italienerin erstmal keine Pizza, keine Pasta und alle Teigprodukte sowieso nicht. Und da sie sich immer selber mit Ernährung stark auseinandergesetzt hat, hat sie dann angefangen, selber loszulegen. So, und ich weiß auch, dass bei allen Umzügen meiner Eltern immer die Küche der wichtigste Raum war und auch nach wie vor ist. Also auch wenn wir bei der Familie meiner Mutter in Italien waren früher, es war immer, alle waren immer in der Küche. Also es ist irgendwie so ein ganz zentrales Wohnelement. Und ja, meine Mutter startete dann mit ihren zahlreichen Produkttests einfach alles zu backen und das hat natürlich auch viel gewesen und irgendwann wollte die Nachbarschaft, konnte dann auch nicht mehr versorgt oder gab dann für alle einfach zu viel Produkte. Sie sagte, ich mache das jetzt mal als mal einen Kaffee auf. So, gibt
Wahnsinn.
bestimmt noch ein paar mehr, die das haben und ich fände das jetzt eine schöne Idee und ich würde das gerne fußläufig machen, direkt um die Ecke ihrer Wohnung, wo sie damals gelebt haben. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt sein Unternehmen veräußert gehabt und es war jetzt quasi auch nicht mehr die Notwendigkeit da zu sagen, wir müssen jetzt nochmal 150% geben, sondern einfach so ein Herzensprojekt zu verwirklichen. So.
Was für ein Luxus.
Es war ein Luxus, ja, also meine Mutter sagt immer, mein Vater hat sie gefragt, willst du das wirklich, bist du dir ganz sicher? Wir können auch, keine Ahnung, irgendwo
Auf
umziehen. Und,
die Malediven.
ja, weiß ich, ob es für die Malediven gelangt hätte, aber die Toskana oder Südtirol, ich weiß es nicht. Also es stand viel und meine Mutter hat gesagt, nee, sie möchte das jetzt. Sie möchte das jetzt. Sie möchte ein eigenes Café. Sie möchte diese Produkte selber herstellen. Und es gibt mit Sicherheit andere, die total dankbar sind, so wie sie es damals auch gewesen wäre, wenn es einfach mehr nahrhafte, vollwertige Produkte gibt, die glutenfrei sind. So. Und ich habe damals meine Promotion angefangen und habe mich dann in den Markt eingelesen. Ich habe das nur so mitbekommen von meinen Eltern, dass sie das irgendwie vorhaben. Habe dann in der Unternehmensberatung noch gearbeitet und wollte aber in mein Promotionsstudium rein und habe gesagt, boah, habe mich in den Markt eingelesen, geiler Markt, mega, und guck dir mal an, wie sich das in Amerika, ich weiß nicht wie heute, guck dir mal an, wie sich das in Amerika entwickelt hat, mega, weil ich habe selber mal ein Jahr in den USA gelebt und ich fand es einfach auch mal kulturell, finde ich es immer nach wie vor ein bereicherndes Land. So, guck mal, was da geht. Ich steige jetzt mit ein, da machen wir richtig was draus. Ne? Mein Vater hat gesagt, du hast Knall, ja, du hast ein super Studium hinter dir, du hast einen super Job. Du willst jetzt nicht in einem Café arbeiten. Ne? So, und ich war damals 28 und habe gesagt, ja, okay, wenn es halt nicht läuft, dann habe ich halt immer noch meine Promotion und dann kann ich meinen Weg halt irgendwie weitergehen. Und so ist es gestartet. Also wir haben dann im Oktober 2014 gemeinsam die Gesellschaft gegründet. Damals war meine Mutter noch Mehrheitsgesellschafterin mit 51%. Das war ja auch sehr wichtig, weil meine Mutter sagen wollte, was geht und was nicht geht, weil es ihre Idee gewesen und
Verständlich.
Unternehmen. Und da hat sie auch nach wie vor eine große Emotionalität, wirft sie da in die Waagschale. Und dann haben wir im Juli 2015 unseren allerersten Standort eröffnet. Und zunächst mal nur wir drei. Also mein Vater hat sich um das Thema Ladenbau gekümmert. Ich habe mich von Anfang an viel, was so diese Backoffice-Themen betrifft, aber auch Service-Themen, die ersten Mitarbeiter dann eingestellt und so. Und meine Mutter stand wirklich jeden Tag 12 Stunden in diesen 30 Quadratmetern und hat gebacken für die Menschen, die dort Produkte dann eingekauft haben.
Lass
Ja.
mich dir noch eine Frage stellen.
Gerne.
Dieser Switch, weil ich sag mal so, du hast ja mit Unternehmensberatung Tätigkeit, ja auch einen sehr vielseitigen, ich denke mal auch gut verdienenden Job gehabt, der dich hat auch inspiriert, weil ja, man lernt unterschiedliche Firmen kennen. Und dann kommt der Punkt, du kriegst mit, was deine Eltern machen oder was deine Mom davor hat, recherchierst und denkst, ey, das ist irgendwie ganz cool, aber was war der zündende Punkt? Kannst du das definieren? Weil
Genau.
es ist ja schon ein Switch,
Nein.
zumal du ja dann auch von, ich sag jetzt mal, Unternehmen in die Familie kommst. Also A, ist das Produkt natürlich irgendwie spannend, aber dann ist es ja auch innerhalb der Familie zu arbeiten, ja auch nochmal ein ganz anderer Switch wiederum. Und dann auch aus einem Café dann mehr zu machen, wo du ja vielleicht als Unternehmensberater irgendwie mit ganz anderen Horizonten und Dimensionen auch gearbeitet hast.
Ja, genau. Also bin thematisch, glaube ich, immer relativ breit aufgestellt gewesen, weil mich interessiert, mich beschäftigt wahnsinnig viel. Ich bin sehr Kultur- und Kunst interessiert, ich bin sehr Politik interessiert und ich war jetzt nie der Typ, der jetzt nur ein Interessensfeld für sich verbuchen konnte. Und ich habe nach meinem Abitur, ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht, bin nämlich BWL studiert, habe mir damals eigentlich nur diese Rankings ausgesucht und mich an den drei besten Universitäten, die damals für Business in Europa da standen, beworben. In eine bin ich reingekommen, bin da hingegangen. Und es war eigentlich nur Lernen und dann, wer am besten auswendig lernen konnte, hat die besten Noten in den Klausuren geschrieben. Ich habe dann bei einer Investmentbank gearbeitet, weil wir waren damals, das war mir auch der Name, die Titel, ich war bei Goldman Sachs, das war wow, ja, wie sexy. Und da habe ich aber sehr, sehr viele Geisteswissenschaftler kennengelernt. Also in UK ist es ja tatsächlich so, dass wenn man ein Studium zur Bildung des Geistes ist und nicht zur Vermittlung von irgendwelchem Wissen, was du eigentlich in jedem Buch nachlesen kannst, sondern es geht darum, Denkarten zu entwickeln, ja, komplexe Sachverhalte komprimiert auszudrücken, sich über Dinge Gedanken zu machen und die in Schrift und Wort verfassen zu können, über die schon ganz, ganz viele Leute gesprochen haben, aber eigene Argumentationsstränge zu entwickeln. Das fand ich super, super spannend, weil du das ja in Deutschland wirst ja darauf konditioniert, quasi, du musst mit 18 oder 17 wissen, was du mit 30 arbeiten möchtest. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich habe einfach geguckt, was meine Kumpel, die von meinen Kumpels, die Väter, was die für Autos fahren, fand ich cool. Habe ich gedacht, geil, die einen, ich bin in Frankfurt groß geworden, die einen sind Banker, Rechtsanwälte, Berater, so, ne? Und deswegen war für mich klar, ich muss halt BWL studieren, ja. So, aber es war nicht richtig interessensgeprägt, so. Und ich habe mich dann damals für meinen Master für klassische Finance-Studiengänge erstmal beworben, weil ich überhaupt nicht wusste, okay, kann ich was geistwissenschaftlich studieren und habe dann mich auf zwei Masterprogramme parallel noch beworben, unter anderem in Oxford und da bin ich dann reingekommen und habe dann dort noch einen nicht konsekutiven Master in Philosophie und Religionswissenschaften gemacht. Und das war mega. Und ich habe parallel nochmal bei einem kleineren Private Equity Unternehmen gearbeitet. Und da war, das war, die haben hauptsächlich Mittelständler betreut. So. Und da habe ich so ein bisschen meinen, denke, boah, geil, du hast eigentlich immer nur in Großkonzernen gedacht, weil das halt irgendwie, jeder kennt das und alle sind so, oh, cool. Aber wie spannend ist denn bitte Mittelstand? Ja? Und welche Themen haben die? Und ich habe da so zwei, drei CEOs damals kennenlernen dürfen und fand es total spannend. Und da war das erste Mal, wo ich gedacht, boah, das kann ich mir irgendwie auch vorstellen, aber es war dann auch nicht so in greifbarer Nähe. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, bei einer Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten und mein damaliger Chef, Partner der Beratung, der hat mich auch zu tollen Projekten mitgenommen, also Postbank, Deutschland, also super Unternehmen kennengelernt. Aber mir hat immer ein Stück weit gefehlt, dass wir haben tolle Ideen entwickelt, total spannend, aber dann bist du halt einfach raus. Die Umsetzung machen dann andere Leute und dann bist du halt auf dem nächsten Projekt. Und das war schon, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich würde ich das gerne begleiten. Ist das, was wir da uns überlegt haben, ist das, funktioniert das? Wie wird es angenommen? Wie ist die Umsetzung? Und dann habe ich auch gemerkt, Mensch, da ist irgendwie so viel Lust, auch was zu schaffen und irgendwie zu kreieren. Das kriege ich hier gar nicht richtig hin, weil du bist ja in so Unternehmensstrukturen auch drinne. Und am Ende arbeitest du irgendwie immer für jemand anderen. Und aber das waren jetzt, mich hat dann der Markt fasziniert, mit dem wir uns beschäftigt haben. Aber weil ich wusste, okay, keine Ahnung, kriegen wir das hin? Ich hatte keine Ahnung, was es heißt, einen Kaffee zu machen. Ich habe keine gastronomische Erfahrung. Ich kann nicht backen, nicht kochen. Kann ich immer noch nicht. Ja. So, können wir das überhaupt? Können wir das als Familie? Können wir das so auch inhaltlich? Habe ich quasi parallel eine Promotion angefangen, weil ich dann irgendwie schon auch gesagt habe, okay, wenn es gar nicht läuft, da kannst du sagen, du hast promoviert. So. Ja, und es hat sich dann von da an aber mit allem entwickelt. Und die Dynamik innerhalb einer Familie, die habe ich, weil du das ja auch noch gefragt hast, ich glaube, auf jeder Ebene völlig unterschätzt, was es heißt.
Ja, ich hatte dir ja auch schon angedeutet, dass ich das gut nachempfinden kann, weil ich eben selber auch im Unternehmerhaushalt groß geworden bin und wir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann als ich habe meinen Bruder da mit reingegangen sind. Ich habe da meinen Job nicht für aufgegeben, sondern das war, habe ich unterstützend gemacht, weil ich eben so Vertriebsthemen dann halt mir genommen habe und auch tatsächlich in die Bütt gegangen bin, organisatorisch und operativ zu unterstützen. Und das ist auch, hat auch echt phasenweise echt Spaß gemacht, aber immer nur, solange man irgendwie seine eigene Insel leben konnte. Und so, wo es dann irgendwie die große Herausforderung war, wenn wir gemeinsam etwas strategisch verarbeiten, entwickeln, weiterentwickeln wollen, dann hat das einfach auch Grenzen gehabt. Und deswegen auch da meine Hochachtung für, so cool es ja auch ist. Also ihr strahlt da schon eine starke Familienverbundenheit aus. Und das ist, glaube ich, auch ein Zauber, der davon ausgeht. Also empfinde ich das auch, euch, ich sage jetzt mal, recherchiert zu haben, auch deine Mom, den einen oder anderen Podcast gehört zu haben, dich auch gehört zu haben und gelesen zu haben. Aber es ist ja auf jeden Fall auch challenging, weil du ja mal privat und geschäftlich irgendwie verbinden, verknüpfen oder aber auch abgrenzen musst, ne?
Ja, hundertprozentig. Und es liegt, daran liegt, glaube ich, auch in so Familienstrukturen der größte Hebel. Also kriegst du es hin, diese familiäre Seite von der geschäftlichen Seite zu trennen, ne? Ich bin seit 9 Jahren Mehrheitsgesellschafter. Das heißt, ich habe eine andere Rangordnung im Unternehmenskontext, als ich jetzt im privaten Kontext habe, wo ich immer Sohn sein werde und mein Vater immer mein Vater und meine Mutter immer meine Mutter. Und welche Systeme und Strukturen schaffst du, damit dieses Gefüge richtig gut funktioniert. Und da haben wir Fehler gemacht. Das gehört aber auch dazu. Aber immer wieder diesen Weg zu finden und möglicherweise auch mit Dritten, wie lösen wir diese Themen? Weil wir uns als Familie lieben und wir ein elementares Interesse daran haben, dass das, was wir machen, richtig gut wird. Da ist eine total hohe Leidenschaft drin. Also wenn meine Mutter, die hat jetzt ihr Buch auch geschrieben und veröffentlicht, an den Standorten ist. Sie wird angesprochen. Meine Eltern leben mittlerweile in Süddeutschland. Ist letztens irgendwo spazieren gewesen und von irgendjemandem angesprochen worden. Auch viel B2B-Vertrieb. Ja. weil der in dem Hotel, wo dieser Gast übernachtet hat, es Produkte von uns gab und total begeistert war und so. Also da ist ja, wir haben ja einen richtigen Purpose bei dem, was wir machen. Ja, das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich, auch in dieser Familiendynamik, wenn wir sagen, okay, wir haben ja nicht nur einfach ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern wir helfen ja Menschen. Also wir sind ja von 100% glutenfrei, das ist ja immer die Überschrift über allem, aber wir sind ja mittlerweile in unserer Produktrange so weit, wir können eigentlich zu jedem Allergen, zu jedem Ernährungstrend und zu jeder Unverträglichkeit ein Produkt catern. Und das wirklich in geiler Qualität. Und das ist, was geschmacklich toll ist. Und das, die Dankbarkeit, die da von Gästen an den Standorten, aber auch über unsere anderen Vertriebskanäle kommt, das ist einfach für alle auch ein großer Zuspruch, dass man sich dann bei dem einen oder anderen Thema auch mal zusammenreißt und sagt, wie lösen wir es denn jetzt?
Ja, das ist tatsächlich ja auch ein Geschenk. A, dass ich sag mal, angefangen, dass deine Mutter gefunden hat, was es ist. B, dass sie dieses Engagement, diese Leidenschaft investiert, nicht nur für sich, sondern für andere Produkte zu kreieren, sich über die, ich sag mal, den Gegenwind hinweggesetzt hat, weil das ist ja auch oft so, wenn du was Neues kreierst, kommen sie erstmal alle sagen, warum Dinge nicht gehen. Da aber trotzdem deinen Weg gegangen bist und dich darin eher dann noch gestärkt fühlst, es zu beweisen. Ja, and so on, ne? Insofern mega. Wenn wir jetzt nochmal kurz vertrieblich schauen, das heißt, eigentlich war ja deine Mom irgendwie eher so, dass sie sagt: Mensch, ich bin ein Kaffee und fein. Du hast natürlich auch mit deinem Background als Unternehmensberater nochmal den Reichtum gesehen, der da halt auch, wenn man den mal weiterkriegt, also den Reichtum in Anführungsstrichen nicht nur im Sinne von Euro, sondern im Sinne von es allen zugänglich oder vielen zugänglich zu machen, das auf zu weiten regional und sprich, ihr seid in Aachen, ihr seid in Köln, ihr seid in München, ihr seid in Hamburg. Ich glaube, neun, habt ihr neun Filialen jetzt gerade? Das heißt, es weitet sich und möchte auch weiterentwickelt werden, zu meiner Recherche herausgefunden. Und wie kam denn da vertrieblich für dich so dieser Gedanke und wie bist du rangegangen auch? Weil wenn du auch selber sagst, ich habe das ja selber noch gar nicht gemacht, finde ich es ja auch großartig für die Zuschauer und Zuhörer, das zu teilen. Ich habe ein weißes Blatt Papier. Ich glaube an die Idee, ich habe da eine tolle Mama, die tolle Produkte kreiert, aber what's next?
Ja, also ich glaube, zum einen, wofür ich sehr dankbar bin, ich kann, also ich denk, kann sehr stark in Systemen und Strukturen denken. Das hat mir unglaublich geholfen, weil du natürlich von so einem Betrieb, wo wirklich auf 40 Quadratmetern bei uns Törtchen und Brote gebacken wurden, wie kriegst du das eben in einer bestimmten Mengenanzahl irgendwo nach Hamburg oder München oder Stuttgart oder Frankfurt oder wie auch immer, wie kriegst du das hin? Was brauchst du dafür? Wie müssen die Produkte sein? Wie müssen die Prozesse sein? Das ist, meine Mutter ist eine geniale Kreative, aber meine Mutter ist nicht dieser Teil. Also da haben wir uns von Anfang an auch sehr, sehr gut ergänzt. Und ich glaube, mir wurde so ein bisschen in die Wiege gelegt, so eine gewisse Penetranz. Also ich kann, ich traue mir, Leute herauszufinden, die wissen, wie ich es zu tun habe und die so lange zu nerven, bis sie mir halt einfach eine Antwort geben, mit der ich arbeiten kann. Wir haben damals bei so einem Startup-Wettbewerb der Internorga, das ist die größte Gastromesse in der Dachregion, habe ich uns für so einen Zukunftspreis eine Bewerbung hingeschickt und wir haben diesen Zukunftspreis gewonnen. Und mit
Cool.
in der Jury saß damals Tim Mälzer. Und der hat mich dann zu sich in die Bullerei eingeladen. Und er ist ja wirklich wie im Fernsehen ist er. Ne? Also, er sagt, boah, geile Produkte und mega. Und das ist ja eigentlich so ein schäbiges Thema und cool. Und das brauchen wir irgendwie in Hamburg. So. Und er hat gesagt, pass mal auf, wir machen dir einen super sexy Preis. Finde ich mega. Wir liefern einfach mal ein bisschen was zu dir in die Bullerei und du guckst mal, wie das läuft. So. Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ja, wie kann diese Logistik denn überhaupt funktionieren? Wie müssen die Produkte konditioniert werden? Wie sind die Prozesse dann am Ende des Tages vor Ort, weil wir auch mit sensiblen Produkten arbeiten, ja? So. Und da haben wir uns dann Step für Step rangerobbt. So, und über ihn habe ich dann Marcel Janssen kennengelernt, der damals beim HSV noch Fußball gespielt hat, gleichzeitig aber Gladbacher Jung ist und sowieso irgendwie über seine Freundin schon mal von uns gehört hat. Und der gesagt hat: Mensch, also was ihr bei Tim macht, auch nett, aber lass uns so einen Laden machen. Lass uns so ein Pop-up machen. Und da habe ich gesagt: Ja, sofort machen wir. So. Aber ohne irgendwie, damals stand nichts, also wussten gar nicht, wie waren wir, wie funktioniert das, so, aber ich hatte irgendwie die Gewissheit und den Mut, andere machen das auch, das wirtschaftliche Risiko ist relativ überschaubar, weil wir investieren jetzt nicht wie, also bei uns kosten Laden immer mittlere bis sechsstellige, hohe sechsstellige, auch mal siebenstellig, ja, Invest ist überschaubar, aber es ist halt mega, da einfach mal so einen Startpunkt zu finden, so. Und mir war auch klar, Marcel ist zwar Mitgesellschafter, aber der wird sich jetzt nicht ins Café stellen und gucken, dass die Bude läuft. Das ist quasi der Preis, den du zahlst, dass du ihn mit dabei hast. Du aber 100% der Arbeit machst. Ja. Aber mir war das Arbeitsvolumen oder was da auf mich zukommt, das war mir völlig wurscht. Ich bin stellenweise zweimal die Woche nachts nach Hamburg und wieder zurück, weil wir Mitarbeiter am Anfang hatten, krank, wie auch immer, um das irgendwie eigenständig zu lösen. Aber mir ging es darum zu lernen, wie funktioniert das? Und was brauchen wir, um das zu machen und diesen Mut zu haben, der hat uns ermöglicht, dann diesen ersten Step zu gehen. Ne?
Mut, glaube ich, auch, also die Quelle ist ja dann auch mal sich einfach zu bewerben für so ein Award, Aufmerksamkeit zu bekommen und dann auch natürlich eine Portion Glück, die richtigen Leute kennenzulernen und dann dieses Interesse für Entwicklung weiterentwickeln, nicht aufgeben, dranbleiben, ne? So ein bisschen, ja, wie du sagst, irgendwie beharrlich auch sein. Und das ist ja gestärkt durch diesen Willen, das geht und den Glauben an das Produkt.
Ja, den Glauben an das Produkt, aber ich sag mal, es gibt ja auch, wenn man sich, vielleicht nicht in dem eigenen Markt, in dem man sich befindet, aber für fast alles gibt es ja schon Lösungen. Also es ist ja nicht so, also ich habe jetzt nicht gedacht, ich bin jetzt Elon Musk und erfinde jetzt die Raumfahrt neu, sondern es gibt Konzepte, die zeigen, dass in anderen Bereichen das überregional was funktioniert. So, wir machen Patisserie und Backwaren. So, die meisten Bäcker haben nur um den Kirchturm rum ihre Standorte. Warum? Weil die Produktdifferenzierung eigentlich gegen Null ist. Wir haben eine hohe Differenzierung, wir haben sehr, sehr nischige Kundensegment. So, das findet sich auch in unterschiedlichen Regionen. Das, was wir anbieten, ist jetzt nicht, also ich sag mal, Weißwurstfrühstück funktioniert halt in Bayern und grüne Soße gibt es halt in Frankfurt, aber Brot wird halt einfach gegessen und Backwaren so. Und deswegen habe ich da von Anfang an auch dran geglaubt, dass das auch an anderen Städten finden, dass es eigentlich nur daran scheitern kann, wenn wir unsere Strukturen und unseren systemischen Ansatz nicht finden. So, aber ich habe, was mir enorm geholfen hat, ist, dass ich mir einfach immer die richtigen Leute gesucht habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir zutraue, also ich traue mir schon zu, mich in alles reinzudenken, aber wir haben jetzt nicht alles selber gemacht, ja, sondern ich habe mir für Logistik damals. Was sind die großen Systemgastronomen in Deutschland? Da habe ich die Geschäftsführer alle angeschrieben, entweder über LinkedIn, über, ja, damals aber noch Facebook mehr genutzt, Insta, so. Sag, hey, hilf mir mal, hilf mir mal. Oder die bestehenden Netzwerke, die ich hatte, hilf mir mal, ich brauche deine Hilfe, das und das machen wir, ich komme zu dir, ist gar kein Thema. So, und das Coole ist ja, wenn die Leute nach Hilfe gefragt werden, hey, die meisten sind dann mega offen und sagen, Thema, ich helfe dir weiter. So, und wenn es nur immer ein Mühe ist oder nur ein Kontakt ist, es bringt einen ja immer einen Schritt weiter. Und so arbeiten wir auch übrigens nach wie vor. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, was sind so die Next Steps von Isabella? Jetzt haben wir noch ein Blank Space in Berlin. Das würde ich irgendwann gerne noch machen, weil ich glaube, das auch funktioniert. Aber wenn wir dann über eine internationale Platzierung des Retails nachdenken, dann funktioniert das auch das nur über Netzwerke. Wie machen das denn andere?
Und apropos, ist da schon was in der Pipeline? Also Berlin hast du schon gesagt, dass das sozusagen so nächste Station gerne sein soll. Und international, wann glaubst du, geht das abroad?
Also wir haben für uns, also wir haben jetzt so ein Stück weit da eine andere Vertriebsstrategie, weil ich sag mal, wir haben ja bei uns an den Standorten ist der CapEx relativ hoch, also muss halt irgendwie Bankfinanzierung und dann läuft es, ob da jetzt Umsätze kommen oder nicht, ja, so, das läuft dann erstmal. Und das ist natürlich, wenn du sagst, du gehst ins Ausland, musst du die Power haben, das auch aushalten zu können, wenn das halt nicht funktioniert. Ja, wie ist es, wenn du einen Laden in Dubai hast und da ist ein Mitarbeiter krank oder das läuft nicht und das ist dein eigenes Ding? Ja, wie machst du das? Ja, also das sind ja Fragen, mit denen man sich dann irgendwie zwangsläufig auseinandersetzen muss. Und wir haben jetzt ein Stück weit gesagt, für uns, wir gehen jetzt einen anderen Weg in der Internationalisierung, zu sagen, okay, wir gehen über den B2B-Bereich, also wir liefern ja in der Dachregion, sind wir schon aktiv, komplett Österreich, Schweiz, Deutschland, fangen jetzt an, Benelux zu beliefern und jetzt das erste Mal mit jemandem, der unsere Produkte in Saudi-Arabien vertreibt, was
Wow.
super, super cool ist. Und das ist eben auch es ist eine sehr amerikanische Gesellschaft in Saudi-Arabien, das denkt man gar nicht, weil man hört ja immer nur den Prinz, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich habe es vergessen, aber also wie hart dieses Königshaus dieses Land durchregiert. Und es ist aber in vielen Teilen, also es wird sehr amerikanisch konsumiert, es ist der gesamte Lebensstil ist sehr amerikanisch. Ich fahre jetzt das erste Mal im Januar selber hin und habe dort Termine. Deswegen ich bin total gespannt, wie es ist. Aber quasi über diesen Weg dann zu gucken, dass wir auch unsere eigenen Standorte dort platzieren. So.
Und die sind dann auf euch zugegangen oder hast du irgendwie einen Kontakt gehabt, den du dann kontaktiert hast und wolltest das mal ausprobieren?
Genau, also die sind jetzt in dem Fall auf uns zugekommen, aber auch weil wir jetzt für Dach und Benelux arbeiten wir mit jemandem zusammen, der selber ein sehr, sehr hervorragendes Netzwerk hat und das sehr, sehr breit gestreut hat, sprich, dass wir mit allen großen Großhändlern, Hotelgruppen da wirklich im Austausch sind, weil wir da, glaube ich, echt coole Lösungen anbieten können. Und darüber ist dann über, der hat den Kontakt dann von jemand anderem und so ist das dann entstanden, ja. Also. Und das ist so ein Stück weit auch der Schritt, also es funktioniert und ich finde, wir haben ja so ein Stück weit fehlen manchmal diese positiv besetzten Unternehmer, die in der Öffentlichkeit wirklich so ihre Geschichte erzählen, weil wir generell so ein bisschen Thema mit Erfolg haben. Also es ist ja in anderen Kulturen deutlich präsenter. Was haben die denn für eine Laufbahn? Wie haben die das da hinbekommen, so erfolgreich zu sein in dem, was sie tun? Aber ich habe das wahnsinnige Glück, einfach auch so drei, vier Leute bei mir im engeren Umfeld außerhalb des Unternehmens zu haben, die mir immer wieder ihr Netzwerk bereitstellen, ja, die ich anrufen kann und sagen kann, boah, du, ich habe hier echt ein Thema, hast du halt irgendeine Idee oder einfach mal, lass uns mal treffen oder ein Teams-Call oder wie auch immer und sich da gerne die Zeit nehmen und mir einfach weiterhelfen. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zu allem, weil immer irgendjemand kennt, der einem weiterhelfen kann.
Ist das dann auch dein Vertriebshack?
Ja, aber wenn du, ich sag mal, ich mache jetzt sehr viele B2B-Termine im Moment, weil es funktioniert einfach am besten. Also ich möchte mich jetzt nicht holen, aber es ist natürlich was anderes, wenn der Inhaber da ist, als wenn es jetzt irgendwie irgendein Mitarbeiter ist. Aber der Hack ist eigentlich maximale Authentizität und den hundertprozentigen Nutzen hervorzuheben, weil diese Einkäufer, ich war jetzt am Flughafen München die Woche, Al Resto macht. Also es ist der Gastronomiebetreiber des Flughafens München, die machen 120 Millionen Euro Umsatz, ja. Warum brauchen die Isabella? Ja, warum brauchen die uns? Also die haben ja genug, ja. So, und was ist es? Und was sie aber alle brauchen, ist irgendwie eine geile Story. Weil, sag mal, wir verkaufen Produkte, die super sind, aber da ist eine Geschichte dahinter. Und die schafft einfach wahnsinnig Glaubwürdigkeit. Und das transportiert dann auch Nutzen für größere Betreiber, größere Abnehmer. So, und ja.
Also du sagst Authentizität und Nutzen, bin voll bei dir, aber sind ja beides große Worte. Das zweite hast du schon so ein bisschen beschrieben durch auch Story. Authentizität, wie würdest du das beschreiben? Was findest du da bereichernd für die Kunden, wenn du authentisch oder schrägstrich das Unternehmen authentisch ist?
Ja, also ich spreche auch sehr klar, also es geht um, was können wir leisten und was können wir halt eben nicht leisten, ja? Wo kommen wir her?
Also
Ja.
im Grunde Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit in Verbindung.
Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, ein Interesse, also wir tanzen auch nicht auf jeder Party, also es gibt ja auch so mal Schnell, dass man wie so eine, ich sag's jetzt mal sehr platt, wie so eine Wanderhure einmal durchs Dorf geht und sagt, wer will mich denn? Ja, sondern wir gucken uns auch sehr gezielt diejenigen aus, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann investieren wir da drin auch, weil wir glauben, dass es zur Brand passt, weil wir glauben, dass da halt einfach richtig was dahinter steht. Warum haben wir zum Beispiel mit so einem Flughafen München das Gespräch angefangen? So, es ist der international frequentierteste Flughafen nach Frankfurt, aber es ist der, also es ist kein Umschlagplatz, sondern die Leute steigen dort aus und halten sich halt,
Konsumieren.
konsumieren, halten sich gerne in München aus. Es ist sehr, sehr hochwertig vom gastronomischen Angebot. Ja. Die haben Dallmayr mit drin, die haben Käfer mit drin. So, die haben, neben Frankfurt sind die einzigen, die mehrere First-Class-Lounges der Lufthansa betreiben. Also cool, super. Genau unser Kunde. Also, und wir haben einen Laden in München, der hervorragend sich entwickelt hat. Also, das passt so. Und ich versuche den auch, und ich glaube, das ist aber kein Vertriebshack, aber das ist einfach das, wo ich merke, wir den meisten Erfolg haben, nichts aufzuschwatzen, wovon ich glaube, dass es für die im Handling oder in deren Struktur einfach nicht reinpasst, sondern zu gucken, wo ist ein Low-Hanging-Benefit für die da, damit man einfach einen Startpunkt findet, weil die haben einfach 1 Milliarde Kataloge von irgendwelchen Anbietern jeden Tag auf dem Tresen liegen, ja, so. Und es ist halt eben auch, und das kann man nicht in jeder Größenordnung, ne? Aber wenn ich selber dort aufschlage, ist es halt die Stunde, die nehme ich mir. Muss halt irgendjemand irgendwas anderes machen, ja, bei mir im Unternehmen. Aber da muss ich mich dann einfach mal zeigen, weil meine Mutter ist Isabella. Punkt. Ja, so. Das ist meine Mutter, nicht von irgendjemand anderen hier drin. Ja, das ist nochmal was anderes. So.
Wenn du daran denkst, also ich gucke gerade mal so in die Zukunft, darf das Unternehmen ja so ausgerichtet sein, dass dann auch, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber Isabella in sich ja auch irgendwann mal sagt, hey, irgendwann mal ist genug. Und irgendwann möchte ich auch mal irgendwie vielleicht ein bisschen langsamer machen oder kann man sich bei ihr wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber dann, bis dahin müssen ja Produkte auch so weit oder vielleicht sind sie schon konzipiert sein, dass sie jeder andere irgendwie auch machen kann. Und ich meine, die Frage beantwortet sich von selber, aber wie geht ihr damit um? Weil das ist ja auch ein spannender Prozess. Familiärer Natur, aber auch natürlich einfach von der Produktentwicklung und von der Konzeption des Unternehmens auch wichtig zu bedenken, ne?
Ja, also wir haben es eigentlich, die Operations jetzt schon seit einiger Zeit getrennt von, sagen wir, von dem, meine Mutter ist im Gesellschafterkreis, so. Aber meine Mutter ist nicht mehr tief in den Operations drin und das war auch, ist auch wichtig. Ja. Es ist, sagen wir, und auch selbst meine Rolle, ich sage ich, wenn ich darüber nachdenke, wie machen wir die Dinge, dann muss es so aufgesetzt sein, dass es nicht an der Person Dominik hängt. Ja, also es ist toll, wenn ich einen Vertriebstermin wahrnehme und dadurch ist irgendwie die Geschichte besser oder das, was wir machen, besser transportieren kann. Aber dieses Unternehmen, die Prozesse und Strukturen, die wir entwickeln, die müssen losgelöst sein von meiner Person. Punkt. Weil es geht ja auch darum, so mal, wenn man jetzt ein System schafft, ich habe jetzt nicht vor, das Unternehmen zu veräußern, aber wenn mal jemand anderes auf meinem Stuhl Platz nehmen soll oder wenn wir darüber sprechen, in anderen Regionen aktiv zu werden, dann brauchen wir ein System, das dort auch implementierbar ist, so dass eine gewisse Skalierbarkeit sicherstellt. So. Und deswegen denken wir so in die Richtung, eigentlich haben wir schon die ganze Zeit, oder denken wir seit Gründung, so denke ich, deswegen machen wir das auch so. Bei der Produktentwicklung ist es derzeit so, dass wir haben hier zwei Konditoren bei uns, die unheimlich engagiert sind und sich da mit den Themen einbringen. Die sind immer im Austausch auch mit meiner Mutter. Die Produkte werden dann nach München geschickt. Meine Mutter guckt sich das an, gibt nochmal Feedback und dann ein finales Go. So, aber es ist, am Anfang hat sie alles selber gemacht und ein Großteil der Rezepturen, das kommt ja auch aus ihrer Feder.
Feder.
So. Meine Mutter ist ja auch 63, ja. Die hat jetzt auch keinen, ich sag's mal, auch keinen Bock jetzt jeden Tag noch 12 Stunden Anrufe zu bekommen, was ist hier, wie, wo, was, ja, so, sondern es muss dann schon, und da haben wir einen strukturierten Prozess für entwickeln, gesagt, so ist der Ablauf, wir haben eine genaue Produktplanung, die machen wir immer Anfang des Jahres, die verabschieden wir dann gemeinsam, da setzen die wichtigsten Leute, also Produktionsleitung, Produktionsassistenz, und die Leiter der jeweiligen Posten, sprich Bäckerei und Konditorei, ihren Haken drunter. Und dann ist es der Fahrplan, an dem wir uns orientieren. Und dann wird das gemacht. So, und das
Na,
kriegen
schön.
wir jetzt seit 2 Jahren super cool hin, dass sich da jeder dran hält. Und dann ist das für alle klar, was kommt und was passiert. Ja.
Cool. Zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema Haltung, Werte, Mitarbeiter, Führung kommen, weil ich die einfach auch nochmal ziemlich besonders finde. Deine Mutter hat in einem Interview auch gesagt, hey Leute, ein Stück weit Mut gemacht, das passt irgendwie so schön zu meinem Namen, für jeder hat einen Schatz in sich, trägt einen Schatz in sich. Ich mache das mal mit meinen Worten. Und wenn, also es lohnt sich, den zu finden, sich A, dessen bewusst zu sein, den zu finden, auch den zu leben, weil das irgendwie ein Geschenk des Lebens ist für andere. Damit ist sie sozusagen auch Role Model für sich ja schon, hat das selber erfahren und sieht wahrscheinlich, also fühlt es sich eben an, wie erfüllend das auch ist. Und das finde ich total schön, das auch rauszutragen, weil das kann ich voll und ganz unterschreiben. Und damit einher hat sich für mich auch so verbunden dieses Gefühl und die Aussage auch, dass sie für jeden Mitarbeiter dankbar ist, den egal in welcher Rolle er sich befindet, auch sehr wertschätzend im Umgang ist, weil sie sich für jeden interessiert. Und auch wenn das jetzt in diesem, ich sag mal, es hat jetzt nichts mit Vertriebsstrategien und Struktur zu tun, aber es ist aus meiner Sicht die Quelle und der Nukleus für wie reich ist es, wenn man das verstanden hat und leben kann, weil das die Grundlage für alles ist. Egal, ob Vertrieb, Produkt, ob gesamtes Unternehmen etc. pp. Und da würde ich dich auch ganz gerne mal, also würde ich mir wünschen, dass du da auch noch mal so ein paar Worte zu sagst, weil ich spüre das ja bei dir auch. Also das ist ja zwar eine Isabelle Aussage, aber spüre es bei dir auch und dass ihr da auch eine gemeinsame Haltung zu habt. Und ich finde die so, so wertvoll, weil es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich darüber weiß, aber der Unterschied ist, wie ich es lebe, wie ich es wirklich fühle, mit welcher wahrhaftigen Haltung ich auch auf Menschen gehe. Das ist ja auch nicht nur Mitarbeiter, das hat ja dann auch einen Einfluss auf Kooperationspartner, auf Gäste, Kunden etc. Und ich finde es einfach so relevant, weil wir alle davon lernen können und uns das gerne auch immer wieder bewusst machen können. Und deswegen freue ich mich einfach darüber, auch nochmal von dir so ein bisschen zu hören, wie du das so wahrnimmst oder wie du das formulieren würdest.
Ja, also es ist, wir haben zum einen sehr flache Hierarchien. Also ich glaube an ein sehr, sehr hohes Beteiligungsmaß meiner Belegschaft. Also wir haben einen regen Diskurs über die Themen. Wir haben auch, es darf übrigens auch, man darf sich auch manchmal einig sein, sich uneinig zu sein. Und nur weil ich Chef bin, habe ich nicht automatisch recht. Also es erfordert an vielen Stellen auch eine gewisse Demut, einfach zu sagen, wir gucken, dass wir einfach die beste Idee finden. Und die kommt nicht zwangsläufig, weil ich einen anderen Titel habe als du, sondern die kommt, weil wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen, wie wir es im Sinne des Unternehmens, und es geht immer ums Unternehmen, es geht nie um Partikularinteressen, es geht nicht um mich, es geht nicht um die Isabella, es geht auch nicht um Mitarbeiter AB, sondern es geht um das Unternehmen Isabella. Und in den Dienst stelle ich mich. Das erfordert eine gewisse Form der Demut und in denen erwarte ich auch, dass sich jeder meiner Mitarbeiter stellt, insbesondere bei mir im Führungskreis. Also wir haben 4 Leute neben mir, mit denen wir quasi einen Führungskreis bilden, ähnliche Generationen, ja, uns beschäftigen ähnliche Themen und das ist halt eben auch cool. Also wir haben einfach einen wahnsinnig wertvollen Austausch und das ist, wenn man so eine gewisse persönliche Bindung hat und ich weiß oft, dass so es sind ja immer noch deine Mitarbeiter, das ist auch total richtig, ja, da auch eine Klarheit in der Rolle zu bewahren. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch die Erwartung, dass die Leute, wenn sie Themen haben und darüber reden möchten, das auch mit mir tun können. So, und dass wir uns offen in die Augen schauen und sagen, wie machen wir es denn jetzt? Und Ich glaube an ein wahnsinnig hohes Maß an Eigenverantwortung. Das heißt, ich lasse auch sehr viel Entscheidungsfreiräume in den einzelnen Fachbereichen, weil meine Rolle ist es nicht, in jedem Fachbereich der beste Mitarbeiter zu sein, sondern meine Aufgabe ist es, am Unternehmen zu arbeiten. Deswegen bin ich der Unternehmer. Also ich muss mich darum kümmern, wie geht das Konzept weiter, was machen wir als nächstes, was sind Themen, Projekte. Die liegen bei mir auf dem Schreibtisch und da ist die, weil es ist mir für mich wertvoller, dass einige unserer Führungskräfte auch mal eine falsche Entscheidung treffen, als dass sie gar keine Entscheidung treffen. So, weil es gibt ihnen auch immer wieder die Möglichkeit zu wachsen und auch ein Vertrauen zu spüren und das mal sorgt für Entwicklungsschritte und das ist halt mega cool, weil wir sind, haben bei null angefangen, wir beschäftigen 300 Leute über die Gruppe hinweg, ja. Wir haben hier unser Produktionsleiter, der ist seit über 5 Jahren dabei und der hat hier angefangen als Konditor, dann hat er ein Team von 3 Leuten geleitet, jetzt leitet er fast 80 Leute, ja.
Was?
So, und ist halt einfach da so reingewachsen, ja, so und das macht halt unheimlich Freude, das so mitzuerleben. Aber so geht es mir ja auch. Also ich habe gelernt, ein Unternehmen zu leiten. Ich habe auch nicht gelernt, ein Unternehmen aufzubauen, sondern ich habe mich auf den Weg begeben. Und ich gestehe mir auch selber ein, dass nicht jede Entscheidung, die ich getroffen habe, die richtige war und dass mir auch Fehler passieren. Bums aus, fertig und weiter geht es. Ja? Also sehr gesunde Fehlerkultur zu haben, das schafft so viel Empowerment. Ich hasse eigentlich diese Anglizismen, aber es ist nun mal so. Ja. Die Leute merken das dann. Die merken, die sagen, okay, Herr Mist, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Das war blöd, ja. Aber sie denken dann eben auch darüber nach, wie mache ich es das nächste Mal anders, damit es fürs Unternehmen besser ist. Und das steht in krassem Kontrast dazu, wie wenn ich jetzt die Leute ständig bevormunde und mich in jedes Thema einbringe. So.
Schreit ja danach, dass sie eigentlich alle Schlange stehen müssten, bei euch zu arbeiten.
Ja, also es ist. Wir haben mit Sicherheit Bereiche, wo es einfacher ist und Bereiche, wo es schwerer ist. Ich muss auch dazu sagen, dass uns an den Standorten nicht alles so gelingt, wie wir das uns vorstellen. Ist auch Teil der Wahrheit. Wir haben jetzt jemanden Neuen, der bei uns, das ist neun, aber wir haben jetzt das erste Mal diese Position richtig besetzt, ein Head of Operations, der selber sehr viel Erfahrung aus der Systemgastronomie mitbringt, um das nochmal eine Ecke besser zu machen. Und es ist natürlich auch, es gibt auch so ein unterschiedliches Generationenverständnis. Ja? Also die Generation meiner Eltern denkt mit Sicherheit ganz anders, als jetzt meine Generation tut. Und die Generation unter mir ist halt einfach nochmal anders. Also wir haben jetzt das erste Mal, ist eigentlich ganz witzig, für Februar für unsere Storeleiter so ein Gen Z-Workshop organisiert. Ja?
Nein.
Weil manche halt einfach so, ja, gar nicht wissen, wie sie mit manchem umgehen sollen. Ne? Und wir haben halt einfach, wir haben junge Kunden, was super cool ist. Wir haben aber auch eben junge Mitarbeitende und die kommen halt einfach mit anderen Themen. Das ist halt einfach so. So. Aber es bringt jetzt nichts zu sagen, ja, die Generation oder wie auch immer, das hört sich ja immer an wie so ein alter weißer Mann, der spricht, ja, sondern es zu verstehen und irgendwie die Bedürfnisse und zu gucken, was können wir als Unternehmen leisten, um unsere Mitarbeiter halt einfach happy zu machen, ja.
Wunderschön. Also freue mich total, dass es also nicht nur ein Produkt ist, was irgendwie die Leute ja auch zu Tränen rühren lässt, im Sinne von, weil ihnen geholfen wird, weil sie selber eine Herausforderung damit haben, sondern es auch wunderschöne Stores sind. Es zeigt sich jetzt auch nochmal, dass diese Firmenphilosophie wirklich am Zahn der Zeit ist, in einer wertschätzenden Art und Weise. Ich freue mich total, dass wir Zeit miteinander verbringen durften und so viele Inspirationen dabei rauskamen. An der Stelle ganz herzlichen Dank, lieber Dominik.
Vielen Dank für die Einladung, Claudia.
Gibt es etwas, was du zum Schluss noch teilen möchtest, was dir irgendwie unter den Nägeln brennt oder einfach aus dem Impuls heraus
Ja, es gibt mal so einen
kommt?
Impuls, den ich jetzt auch so seit längerer Zeit bei uns immer wieder mit einbringe. Jeder leistet dazu einen Beitrag, dass die Stimmung, dass der Spirit oben gehalten wird. Ja, wenn ich mich manchmal umschaue, jeder ist, nicht jeder, aber sehr viele, alles ist doof, alles wird, über alles wird sich beschwert. Wir wollen bessere Stimmung haben und Wirtschaft ist zu einem sehr erheblichen Anteil, hat es einen psychologischen Faktor. Also sollte jeder jeden Tag daran arbeiten, mit bester Laune seiner Tätigkeit nachzugehen, weil jeder hat seinen Rucksack zu tragen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber es gibt verdammt viel, worauf wir schauen können. Und das mit Sicherheit auch in sehr vielen Unternehmen der Fall, worauf man als Unternehmer schauen kann und sagen kann, hey, geil, das läuft. Also den Blick zu ändern von dem halb vollen, halb leeren Glas auf das halb volle Glas und das auch sehr, sehr bewusst zu sich ins Unternehmen reinzubringen, weil das hilft den Leuten ungemein, auch selber etwas mehr Positivität an vielen Stellen zu spüren. Und das finde ich echt wichtig.
I love it. Thank you so much. Ganz lieben Dank. Ich
Gerne.
wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Grüß mir ganz lieb die Familie,
Das werde ich gerne
die ich schon
aussetzen.
irgendwie in mein Herz geschlossen habe
Ja.
bei der Recherche. Und dann lass dir gut gehen, viel Erfolg weiterhin. Und ja, ich wünsche dir alles, dass die Dinge in Erfüllung gehen, die du dir so wünschst.
Vielen Dank, Claudia, auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Sehr gerne.